Welche Karte ist die beste fürs Bargeld und um Einkäufe in den Ferien zu machen? Die Handelszeitung hat die Gebühren und Wechselkurse verglichen und außerdem reden wir hier im Podcast darüber, welche Neobanken eigentlich führend sind und welche Leistungen lohnen sich. Darüber rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten der Handelszeitung Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael.
Hallo Tim.
Wenn ich in die Ferien fahre, um dort mit Plastikgeld zu bezahlen, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen nach dem Motto, ich werde bestimmt abgezockt, was Kosten und Gebühren angeht. Stimmt das eigentlich?
Ich komme jetzt mal mit meiner Lieblingsantwort. Ja und nein.
Du drückst dich.
Nein. Also grundsätzlich ist mit Karte bezahlen in den Ferien eigentlich keine schlechte Sache, weil es ist in der Regel günstiger, als wenn du dir zu Hause noch Fremdwährung bei deiner Bank besorgst. Vor allem, wenn das exotischere Währungen sind, weil da haben die Banken sehr schlechte Wechselkurse fürs Bargeld. Also grundsätzlich lohnt sich das mit Karte zu bezahlen, aber es kann natürlich sein, je nachdem, was für eine Karte du verwendest, dass es dann schon massiv teurer wird, weil die Gebühren und die Wechselkurse sich sehr stark unterscheiden.
Ja, ich schätze ja deine Arbeit bei der Handelszeitung seit Jahren schon und ich finde, du machst wirklich spannende Geschichten, vor allem deshalb, weil du immer sehr gute und sehr große Tests machst, vor allem was Fintechs angeht und was das Geld angeht. Jetzt hast du wieder einen großen Test gemacht zum Thema Plastikgeld. Erzähl uns mal, was du konkret gemacht hast.
Ja, also wir haben die Wechselkurse getestet für Geldabhebungen am Bankomaten. Also wir sind mit rund 20 verschiedenen Karten an einen Geldautomaten gefahren und haben dort ausprobiert, was es kostet, wenn wir Geld abheben.
Also was heißt wir? Du bist mit 20 Karten ins Ausland gefahren, hast Geld abgehoben sozusagen.
Genau, genau. Ich habe jetzt da mal den Pluralis Majestatis für die Handelszeitung verwendet.
Nein. Okay.
Ich habe das Glück, ich wohne eigentlich direkt an der Grenze zu Deutschland und bin da mal kurz rübergefahren und habe da eine halbe Stunde lang einen Geldautomaten besetzt. An dieser Stelle vielleicht auch freundliche Grüße an die Sparkasse Markgräflerland in Weil, weil ich habe mich da sicherheitshalber im Vorfeld auch angemeldet. Nicht, dass die dann misstrauisch werden, wenn da einer mit 20 verschiedenen Karten rumspielt.
Okay, das heißt, du hast dich bei 20 verschiedenen Banken angemeldet, hast dir 20 Debit- oder Kreditkarten bestellt und bist ins Ausland gefahren, hast die alle getestet, wie hoch die Gebühren sind.
Genau, also die Konten, die hatte ich eigentlich schon, weil ich habe seit Jahren sehr viele Bankkonten, um da solche Tests machen zu können.
Jetzt mal ganz kurz, wir reden gleich im Detail noch darüber. Was sind so die Kernergebnisse deines Plastikgelds-Abroad-Tests sozusagen?
Also das Überraschendste war wahrscheinlich, dass es in deutschen Geldautomaten auch Fünfernoten drin hat. Das hat mich mal persönlich sehr überrascht. Das sind wir uns aus der Schweiz nicht gewöhnt. Aber ganz im Ernst, also interessant war natürlich schon, dass da die Unterschiede sehr groß waren. Also die Wechselkurse, die waren von Bank zu Bank mal bei den teuersten mehr als 5% teurer. Also sprich, für die 20 Euro, die wir jeweils abgehoben haben, haben wir 5% mehr bezahlt als bei den günstigsten Banken. Und das ist schon ein recht deutlicher Unterschied. Und das ist noch ohne den Gebühren, die du für den Bankomatbezug bezahlst. Also alleine die Wechselkurse haben sich um 5% unterschieden.
Jetzt höre ich immer Debitkarte, Kreditkarte. Diese Worte fliegen immer so durch die Luft. Was ist genau der Unterschied und was ist besser? Ich glaube, Debit ist, glaube ich, besser zu einzusetzen. Die Kosten sind weniger, geringer, oder?
Genau, also am Geldautomaten stimmt das. Vielleicht kurz Klammer, Debitkarten sind all die Karten, wo das Geld direkt ab deinem Bankkonto belastet wird. Bei der Kreditkarte kriegst du Ende Monat eine Rechnung. Und es ist schon so, weil am Bankomaten, da haben die Kreditkarten eigentlich fast alle, haben eine sehr hohe Mindestgebühr von 10 Franken pro Bezug. Und bei so einer hohen Mindestgebühr spielt es fast keine Rolle mehr, was du für einen Wechselkurs hast am effektiven Bezug. Und bei den Debitkarten sind diese Bankomatgebühren deutlich tiefer. Da gibt es solche, die haben irgendwie so zwischen 4 und 5 Franken pro Bezug. Und es gibt sogar Anbieter, wo nur prozentuale Gebühren erhoben werden. Und das dann bei kleinen Beträgen ist das sehr viel günstiger. Und man sieht auch, dass die Wechselkurse bei den Debitkarten in der Regel besser sind. Das finde ich erstaunlich, weil ich mir das eigentlich weniger gut erklären kann. Aber die Kreditkarten haben schlechtere Wechselkurse als die Debitkarten. Also auch da punkten die Debitkarten. Aufpassen musst du dagegen in den Läden, wenn du im Ausland mit Debitkarten bezahlst, weil da gibt es gewisse Banken, die verlangen dann eine Gebühr pro Bezahlung. Und das kann dann sehr schnell teuer werden.
Wenn man jetzt so die Gebühren vergleicht, würdest du dann nicht sagen, hey, ob ich jetzt 1 oder 2 Franken mehr für eine Abbuchung brauche im Ferienbudget, das ist ja nicht so viel.
Also gibt es natürlich zwei Dinge. Grundsätzlich, wenn du diese prozentualen Veränderungen hast, das geht sehr schnell ins Geld, sobald du große Beträge bezahlst. Also 5% sind viel. Stell dir vor, du buchst einen Flug für 1.000 Franken, dann sind Klar. das 50 Franken, oder? Mhm. Und zu den kleinen Beträgen, also musst du auch aufpassen. Also wenn ich bezahle mittlerweile fast alles mit Karte. Wenn du dann irgendwo in dem Café in Italien oder in Frankreich dir für irgendwie 4 € ein Getränk bestellst und dann kommen noch 2 Franken Gebühr pro Bezahlung drauf, weil du die falsche Debitkarte hast, dann bezahlst du halt am Ende nicht 4 Franken, sondern 6 Franken und das ist ein Aufpreis von 50%. Das ist nicht nötig.
Deine Analyse kann man auch online und in der Handelszeitung gut nachlesen, aber erzähl doch mal, wer sind denn so Kartenanbieter, die besonders gut zulangen, also im negativen Sinne sozusagen für die Kundschaft und welche sind extrem günstig? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, also es sind so die üblichen Verdächtigen. Wir haben ja schon viele so Wechselkurstests gemacht. Und am teuersten sind nach wie vor die Kreditkarten von Swisscard und Cembra. Das sind auf Kreditkarten spezialisierte Banken. Die haben sehr schlechte Wechselkurse, muss man leider so sagen. Dann auch die traditionellen Banken sind meistens eher bei den teuersten. Und am günstigsten sind die Neobanken. Also da sind alte Bekannte dabei wie U, Neon, Yapil, Wise, Revolut natürlich. Und neu, Radikant hat sich da auch positioniert als sehr günstiger Anbieter, was die Wechselkurse angeht.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Jetzt machen wir einen Podcast über Feriengeld und nicht jeder will in Süddeutschland am Bankomaten bei der Sparkasse XY, wo du warst, Geld abheben. Kann man denn diese Ergebnisse überhaupt vergleichen, wenn ich jetzt nach Spanien und nach Frankreich fahre? Klar, alles Euroraum. Sind da die Gebühren ähnlich oder schlägt da die lokale Bank nochmal eine andere Gebühr drauf, wenn ich jetzt beispielsweise auf Mallorca Geld abhebe und dann muss ich nochmal 2-3 Franken bezahlen, nur dass ich dort am Bankautomaten Geld abhebe? Wie sind deine Ergebnisse zu vergleichen?
Also grundsätzlich haben die Banken in der Regel die gleichen Konditionen für alle Länder, die in der gleichen Währung sind. Also die Bank interessiert sich vor allem für die Währung. Ob ich jetzt in Frankreich Geld abhebe oder in Deutschland, da macht eine Bank wie die UBS oder die Zürcher Kantonalbank keinen großen Unterschied oder eigentlich gar keinen Unterschied. Wo man unter Umständen aufpassen muss, ist, dass dann, wenn ich am Geldautomaten Geld abhebe, die lokalen Banken nochmal eine Gebühr drauflegen. Und da gibt es schon Unterschiede nach Ländern. Also da gibt es Länder, zum Beispiel in Deutschland ist das nicht ganz so verbreitet, in anderen Ländern macht das fast jede Bank. Und da lohnt es sich dann auch vor Ort ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Also ich war Anfang Jahr in Spanien und da machen das die Banken und dann wird mir am Geldautomat dann auch angezeigt, wie viel das kostet. Also das kann dann von 75 Cent pro Buchung bis zu mehrere Euro sein und da lohnt sich das Vergleichen dann schon.
Also dein Test bei den Bankautomaten sozusagen ist übertragbar auf die Gebühren, die ich beispielsweise im Restaurant oder im Geschäft dann im Ausland zu berappen hätte.
Ja und nein, logischerweise die Gebühren für den Bankomatbezug, die fallen nicht an, wenn ich im Geschäft was bezahle. Die Wechselkurse sind in der Regel die gleichen. Also die meisten Banken machen keinen Unterschied beim Kurs, ob ich am Geldautomaten bin oder ob ich im Geschäft was mit der Karte bezahle, sagen uns zumindest die Banken. Es gibt ein paar Ausnahmen, also es gibt Banken, die unterschiedliche Kurse haben. Zum Beispiel die Raiffeisenbank hat mir gesagt, dass die Kurse am Bankomaten in der Regel etwas teurer sind, als wenn ich im Geschäft damit bezahle. Aber riesig sind diese Unterschiede eigentlich nicht.
Wie gesagt, du machst ja schon seit vielen Jahren solche Tests auch im Ausland. Was sind so Tipps und Tricks, die du uns geben kannst beim Einsatz unserer Plastikkarten im Ausland?
Also eines ist sicher, die einfache Regel, Geldautomat tendenziell Debitkarte, im Laden bezahlen eher Kreditkarte, das ist sicher ein guter Tipp. Und das andere ist, mehrere Karten mitnehmen. Also in Zeiten, wo viele Karten eigentlich keine Jahresgebühren mehr haben, lohnt es sich, lieber eine zu viel zu haben als zu wenig. Und wie ich es mache, ich habe in der Regel eine Neobankenkarte dabei, wo ich weiß, die haben sehr günstige Kurse. Da zahle ich nicht viel dafür und ich nehme separat eine klassische Kreditkarte mit, ein bisschen als Backup, weil es gibt auch immer Orte, wo man mit Debitkarten nicht bezahlen kann. Es gibt immer noch zum Beispiel Autovermietungen, die wollen eine Garantie hinterlegen und das geht dann nicht immer mit der Debitkarte. Also mein Tipp ist, zwei Karten mitnehmen, klassische Kreditkarte als Absicherung und eine Neobanken-Debitkarte fürs Bezahlen.
Also Stichwort Neobanken, da gibt es ja Anbieter wie Revolut, Neon und You oder wie sie alle heißen. Die sind ja auch sehr stark im Zuspruch gewachsen sozusagen in den vergangenen Jahren. Dein Fazit, sind die immer besser, was jetzt der Geldeinsatz oder der Karteneinsatz, muss ich besser sagen, im Ausland angeht? Sind die einfach immer günstiger? Können da die UBS und die ganzen Kantonalbanken, die es gibt, einfach gar nie mithalten?
Das ist großmehrheitlich schon so. Also es gibt zwar Banken im traditionellen Spektrum, die haben sich ein bisschen bewegt, aber bei all meinen Tests hat man eigentlich immer wieder gesehen, so die klassischen Neobanken sind in der Regel günstiger als traditionelle Banken. Eine, die mir jetzt aufgefallen ist, die sich da ein bisschen neu aufgestellt hat, ist die Zürcher Kantonalbank. Die hat also bei den Wechselkursen, hatte die jetzt einen sehr guten Kurs, durchaus im Bereich von Neobanken wie Yapil, Neon, oder wie sie dann heißen. Also es gibt schon Bewegungen, aber grundsätzlich sind die Neobanken immer noch günstiger als die traditionellen Anbieter.
Dann lass uns auch ein bisschen im Detail über die Neobanken sprechen, über den Markt. Du verfolgst den ja schon als Journalist schon seit Jahren. Wer sind da die wichtigsten und größten Player?
Also ich habe vor kurzem eine Zahl gehört, die mich selber ein bisschen überrascht hat, aber das war eine sehr gute Quelle, die meinte Revolut, das ist so eine britische Neobank, die schon lange in der Schweiz aktiv ist, die hätte mittlerweile 800.000 Konten in der Schweiz. Also das wäre eigentlich jede zehnte Schweizerin. Wenn das wirklich stimmt, dann haben die in den letzten Jahren massiv zugelegt und sind hier wirklich der Platzhirsch. Ansonsten in der Schweiz sind Neon und You, das sind zwei Schweizer Anbieter, die sind sehr gut unterwegs, haben auch sechsstellige Kundenzahlen und wachsen weiterhin. Also das sind, ich würde im Moment sagen, so unter den reinen Neobanken in der Schweiz die drei wichtigsten.
Was ist mit Radikant oder Radikant? Sag mir, wie man die richtig ausspricht. Die schneiden ja auch immer ganz gut ab, aber da habe ich jetzt auch einige kritische Punkte gelesen.
Ja gut, die gibt es noch nicht so lange. Das ist eine Tochter der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank und die sind eigentlich letztes Jahr gestartet, mehr so im Bereich nachhaltiges Geld anlegen, also vor allem für die Vermögensverwaltung, bieten aber auch Zahlungsverkehr an. Und die haben sich jetzt so ein bisschen umpositioniert, nachdem sie eben nicht so wirklich in Fahrt kamen und versuchen sie jetzt ein bisschen mit günstigen Dienstleistungen und haben ganz offensichtlich sich auch vorgenommen, in solchen Ratings gut wegzukommen, weil die haben quasi Wechselkurse ohne Marge. Also zumindest jetzt bei uns im Test sah das so aus.
Und wenn wir mal ganz allgemein über diese Neobanken sprechen, was können die, was andere nicht können? Also die großen etablierten Anbieter, sind die einfach schneller, die Jungen, oder günstiger und damit hat sich schon erschöpft? Oder?
Ja, also grundsätzlich, die Neobanken sind in der Regel digital only, also das sind Produkte oder Banken, die wirklich nur auf den Digitalkanal setzen. Die haben oft nur eine Handy-App als einzige Möglichkeit, um mit der Bank zu interagieren, um an Informationen des Kontos zu kommen. Und das macht sie grundsätzlich schon mal günstiger, weil halt die persönliche Betreuung wegfallen und sie haben keine teuren Filialen, sie verschicken keine Briefe. Also der Preis ist sicher ein großer Unterschied. Und weil sie halt noch jung sind und voll auf diesen Digitalkanal setzen, haben sie in der Regel auch die besseren Apps als die traditionellen Banken. Also das sind sicher die großen Unterschiede. Gleichzeitig natürlich auch der Abstrich, da ist keine persönliche Beratung. Oft gibt es gar keinen direkten Kanal, wo ich anrufen kann. Bei gewissen gibt es eine Telefon-Hotline, aber da kann ich natürlich nicht einfach in die nächste Filiale reinspazieren, wenn ich mal ein Problem habe.
Klar, aber die Marktanteile, die wachsen. Also diese Neobanken nehmen immer, du hast gerade eine Zahl ja genannt, immer mehr Marktanteile zu.
Ja, also im Kartengeschäft gilt das auf jeden Fall. Da sind die am Wachsen, da haben sie sich einen ordentlichen Teil des Marktes auch schon erobert. Es gibt auch im klassischen Retail-Geschäft gibt's Bereiche, wo die ihre Duftnoten hinterlassen haben. Ich denke da zum Beispiel an Nischen wie die 3A-Vorsorge, wo sich mittlerweile auch Neobanken, Startups in der Schweiz stark etablieren konnten.
Und die Großbanken, die etablierten Anbieter, wie reagieren die auf diese jungen kostengünstigen Anbieter, die ja doch einige hunderttausende Kundinnen und Kunden dann schon bei sich versammelt haben?
Das ist so ein bisschen ein durchzogenes Bild. Also die Credit Suisse, die es ja im Moment gerade noch gibt, aber bald nicht mehr, die hat ja damals mit CSX eigentlich einen Neobanken-Klon lanciert. Also die haben sich gesagt, wir kopieren dieses Geschäft von Revolut und Co., machen ein einfaches Digitalkonto ohne Gebühren. Andere wie die UBS, die zeigen sich da ziemlich unbeeindruckt. Also da gibt es große Unterschiede zwischen den Banken. Was auffällt, ist, dass die eine oder andere Bank die Jahresgebühren für Kreditkarten abgeschafft hat. Also das ist wirklich etwas, was man eigentlich nicht mehr zahlen sollte, weil es gibt mittlerweile genug Kreditkarten, die ohne Jahresgebühren daherkommen. Es gibt vereinzelt so, bei der UBS gibt es ein Key4-Angebot, wo, wenn du das abonnierst, kriegst du dann auch bessere Wechselkurse. Gleichzeitig verlangt die Bank dann eine Monatsgebühr für das Ganze. Also da muss man sehr gut rechnen, ob das dann wirklich aufgeht. Ich glaube, am ehesten haben sich die Banken bei der Convenience bewegt. Also ich kann heute auch bei traditionellen Banken sehr viel mit meiner Handy-App machen, was bisher nicht ging. Also ich kann zum Beispiel in der App den PIN-Code nachschauen, ich kann die Kartennummer nachschauen, ich kann per App meine Karte kurzfristig sperren, wenn ich sie zum Beispiel gerade nicht finde, und aber auch wieder entsperren. Das ist etwas, das ging noch vor 1-2 Jahren nicht.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Noch eine Rückfrage zu den Neobanken. Jetzt lese ich, dass Flowbank zumachen muss. Auf Druck genau. Der FINMA. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich, Neobank vielleicht doch nicht so eine gute Idee, oder?
Ja, die Flowbank, das war eine Riesengeschichte vergangene Woche. Das ist eine Bank, die ist erst etwa 2 oder 3 Jahre alt. Eine Schweizer Bank mit Schweizer Lizenz, und die wurde von der FINMA geschlossen. Das kam rückwirkend für viele überraschend. Wenn man sich dann aber ein bisschen die Unterlagen angeschaut hat, wie wir das gemacht haben diese Woche, um die Geschichte nachzurecherchieren, hat man schon gesehen, dass es da Indizien gegeben hätte. Also es gab da zum Beispiel schon Warnungen in den Geschäftsberichten vor 1-2 Jahren. Das haben aber viele einfach nicht mitgeschnitten, weil man diese Bank nicht auf dem Radar hatte.
Und warum wurde sie jetzt geschlossen?
Laut FINMA vor allem, weil die Strukturen der Bank mangelhaft gewesen seien. Da gab es schlechte Kontrollen, das Thema Geldwäschereikontrolle, die internen Kontrollsysteme waren zum Teil einfach nicht richtig aufgesetzt. Und der andere Grund war das Eigenkapital. Also die Bank hatte sehr wenig Eigenkapital, auch in der Vergangenheit schon mussten die immer mal wieder Geld einschießen und haben das offenbar immer erst gemacht, wenn da jemand von außen gemotzt hat. Und das war dann letztendlich auch der Grund, weshalb die FINMA sagt, dass sie diese Bank geschlossen hat, um zu verhindern, dass die wirklich in eine Unterdeckung kommt oder in eine Überschuldung reinkommt. Und der Besitzer der Bank, der sagt zwar, sie hätten jetzt genug Geld zusammen gehabt, um diese Löcher zu stopfen, und die FINMA habe ihnen eine unrealistisch kurze Frist gesetzt, um das zu tun. Gleichzeitig sagt die FINMA natürlich, wir waren schon lange mit dieser Bank in Kontakt und die haben einfach nicht reagiert. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch noch an die Gerichte gehen. Der Eigentümer hat gesagt, der klagt gegen diesen Entscheid. Also die Bank ist Vergangenheit, die wird sicher nicht mehr weiter existieren, weil wenn das mal passiert ist bei einer Bank, da laufen die Kunden weg. Aber vor Gericht wird die Geschichte noch ein bisschen weiter drehen.
Was heißt das für mich als Neobankenkunde in der Schweiz? Muss ich damit rechnen, dass solche Anbieter jetzt dann auch wieder verschwinden und ich mir Sorgen um mein Geld machen muss?
Ja, grundsätzlich sind Neobanken, wie der Name ja schon sagt, das sind Startups, das sind neue Unternehmen, und Startups können immer auch scheitern. Also das kann aber durchaus auch bei Unternehmen sein mit großen Firmen im Hintergrund. Also die Swiss Life hat vor ein paar Jahren auch ein 3-Jahr-App lanciert, so ein digitales Angebot namens Pando, und das wurde nach 1-2 Jahren wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Also grundsätzlich kann ein Startup immer pleite gehen, kann zugehen, und das kann auch bei einer Bank passieren. Und da ist es dann natürlich umso besser, wenn das wirklich eine richtige Bank ist, die als Bank lizenziert ist. Und im Falle der Flowbank war das auch eine Schweizer Bank, und das hilft dann sicher auch noch in so einer Situation, weil das dann lokal reguliert ist.
Das heißt, meine Anlagegelder sind bis zu einem bestimmten Betrag nur 100.000, glaube ich, ist es, oder? Geschützt.
Genau. Also es gibt den Einlegerschutz, also Geld, das du auf deinem Konto hast, ist bis 100.000 Franken quasi versichert. Das ist auch in diesem Fall so. Also die Einlagen würden dir aus diesem Sicherungsfonds ausbezahlt, falls das Geld der Bank nicht reichen würde. Plus Flowbank ist vor allem ein Broker, wo du Börsenhandel betrieben hast, und Wertschriften, die sind dann auch nochmal ausgesondert, also die gehen auch nicht direkt in den Konkurs rein. Also in diesem Fall der Flowbank sieht sehr danach aus, dass die Kunden eigentlich keinen Schaden davon tragen werden.
Wie geht's jetzt weiter mit den Neobanken? Ich kann mir vorstellen, im Sommer wirst du jetzt wieder mit 20 oder mehr Karten im Portemonnaie in die Ferien fahren, wieder alles testen. Ich sage das wirklich mit Hochachtung und freue mich über deine Ergebnisse. Aber was gibt's so Neues vielleicht in der Branche, was du uns noch erzählen kannst?
Ja, also ich glaube, man sieht sicher bei den Neobanken, die bauen ihre Angebote weiter aus. Also die verbreitern sich. Das ist nicht mehr nur einfach Karte und Konto, sondern da kommen neue Dienstleistungen dazu. Die einen nehmen Börsenhandel mit ins Angebot. Andere vermitteln Produkte von Drittanbietern, wie zum Beispiel Versicherungen. Also das ist sicher so ein Trend, den man überall sieht. Gewisse lancieren auch Premium-Produkte, die dann auch etwas kosten, eine Monatsgebühr oder Jahresgebühr haben, und dafür irgendwie kriegst du halt eine Vorzugsbehandlung oder ein bisschen bessere Services. Das ist sicher etwas, wo man sieht, dass sich diese immer näher an die normalen Bankprodukte annähern. Und ich würde auch mal sagen, so in ein, zwei Jahren siehst du da wahrscheinlich gar keine großen Unterschiede mehr zwischen dem, was dir eine traditionelle Bank digital anbietet, und dem, was wir heute noch eine Neobank nennen. Und das andere, wenn du diesen Sommer ansprichst, was spannend sein wird, was die Neobanken sicher auch ein bisschen betrifft, es wird ja dieses Instant Payment lanciert. Also ab diesem Sommer soll der Zahlungsverkehr eigentlich sekundenschnell werden. Also du wartest nicht mehr 24 Stunden, bis eine Überweisung getätigt ist, sondern das geht dann so schnell wie eine SMS oder eine WhatsApp. Und da wird spannend sein, welche Banken da mitmachen. Das könnte etwas sein, wo sich Neobanken auch zu positionieren versuchen. Wissen wir noch nicht. Das sehen wir dann erst wirklich so in der zweiten Jahreshälfte. Aber das ist ein Riesenthema, und dazu gibt es, glaube ich, auch einen Podcast vom April. Den kann man sich sicher auch nochmal anhören.
Den kann man sich auf jeden Fall noch anhören. Also dir einen schönen Sommer, und pass auf, dass du nicht zu viele Leute dann warten lässt, wenn du am Bankomat in Mallorca oder woanders stehst und wieder einen Test machst, dass die Leute ihr Geld nicht abholen. Oder du die ganzen Fünfernoten daraus ziehst. Das kann natürlich auch passieren, dass das Geld dann nicht mehr dort ist. Hey, danke dir für deine Insights, mehr Infos zum Thema bei der Handelszeitung oder dem Blick oder überall dort, hier bei uns bei Ringier Medien Schweiz, wo deine Geschichten publiziert werden. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich sag's nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Dann bei Spotify, Apple, überall, lasst uns doch ein Abo da, das würde uns sehr freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Michi.